Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
Aber lasst uns jetzt wieder zurückkehren in die raue Öffentlichkeit. Ein DJ fehlt uns noch in unseren Heartbeats per Minute Charts. Und noch dazu der berühmteste, der jüngste und der derzeit aktivste.
Ich bin ja tatsächlich wirklich übers Radio dazu gekommen, weil ich bin ja in Ostberlin groß geworden und konnte immer nur zuhören. Und
dann hat man sich Kassetten aufgenommen, die hat man getauscht, falls man ein Wochenende verpasst hat. Und so wurde auf jeden Fall elektronische Tanzmusik auch durch die Club Night an mich rangetragen.
Frei Club Night.
Nix wird fehlt aus der Gurbel.
Electronic Germany, der Podcast zum Buch von Christian Arndt, die 8. Folge. Und wir sind heute on location. Wir sind wirklich mal unterwegs. Wir sind diesmal in Frankfurt am Main. Und ihr werdet es nicht glauben, wir sind im Original Club Night Studio des Hessischen Rundfunks. Die meisten kennen die Club Night ja unter HR3 Club Night. Und diese HR3 Club Night, die ist hier im Podcast schon mal aufgetaucht, als wir den Mitschnitt gesendet haben aus dem Most Wanted Diskussionspanel. Da haben so einige Leute von den alten Zeiten der Club Night erzählt. Christian, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Club Night gehört hast und wer da aufgelegt hat?
Ich glaube, ich habe tatsächlich die erste oder eine der ersten Club Nights gehört. Das war mit Thorsten Fenzlau. Viele werden ihn nicht mehr kennen, aber er ist der Produzent von Hits wie Mr. Vain unter dem Projektnamen Culture Beat und hat auch The Dream, was auch damals ein richtiger Kracher war. Er ist eigentlich mehr so der Begründer des Eurodance als des Techno, aber er war einer der wichtigsten DJs in der damaligen Zeit.
Und auch tragischerweise ums Leben gekommen.
Das ist richtig, und zwar, ich glaube, kurz nachdem er seinen ersten Nummer-1-Hit hatte, wenn ich mich recht erinnere. Das war sehr tragisch damals, ja.
Die Club Night ist ausgestrahlt worden zum ersten Mal am 5. Mai 1990, also mitten in der großen Anfangsbegeisterung von Techno. Und man muss sagen, die Club Night war am Anfang keine reine Techno-Sendung. Es gab eine Vorläufersendung, den Maxi-Mix, den hat Markus Hertle bei HR3 donnerstags abends gemacht. Da war das Konzept einfach, Maxi-Versionen zu spielen von aktuellen Titeln. Und dann haben diverse Leute, unter anderem auch Markus Hertle, es waren aber auch beteiligt Klaus Walter und Jörg Albrecht, dann überlegt, wir könnten ja am Samstag eigentlich mal so eine Club-Sendung machen. Und die Club Night war geboren mit Leuten wie, Thorsten Fenzlau haben wir schon erwähnt, Mark Spoon alias Markus Löffel war am Anfang schon gleich dabei und natürlich auch Sven Veth. Es war aber auch eine Lady dabei. Kannst du dich erinnern?
Lady D, ja, die damals im Funkadelic aufgelegt hat und für eine ganz andere Musikrichtung, nämlich Strictly Funk and Soul stand, und auch Heinz Felber,
genau.
Der jetzt auch nicht unbedingt ein Techno-DJ war oder auch ist. Beide praktizieren, glaube ich, noch. Ne?
Genau, und wen wir noch vergessen haben, Tala 2XLC war auch gleich am Anfang mit dabei. Und DJ Duck dann muss genannt werden. Chili T war der Mann, der, glaube ich, aus Kassel auch eher Black Music gespielt hat. Und dann gab es noch Uli Brenner.
Richtig.
Die Club Night ist wirklich zum Mythos geworden, weil über diese HR3 Club Night viele Leute zum ersten Mal elektronische Musik respektive Techno wahrgenommen haben durch die 90er Jahre. Und die Playlists kann man heute noch abrufen und man weiß, man kann nachvollziehen, was hat der Sven eigentlich damals so gespielt.
Ja, das ist mal das eine. Und natürlich war das auch auf dem Tonträgermarkt ein durchaus ein Faktor, denn es gab dann eben auch die Compilations. Wir hatten ja bei dem Most Wanted Panel mal darüber gesprochen, dass Mark Spoon mit seiner HR, damals hieß sie dann, glaube ich, schon HRXXL Club Night, das war die Volume 3, hoch in die Charts, war er nicht sogar Platz 1, ich weiß nicht, also er ist jedenfalls hoch in die Charts eingestiegen. Daraufhin wurde ein Mega-Poster an der Sony Music Zentrale angebracht, die damals ja noch in Frankfurt war.
Mhm. Man muss einfach auch sagen, dadurch, dass der Hessische Rundfunk eben genau mitten in Deutschland liegt, war es für viele auch in den umliegenden Bundesländern, sprich auch Thüringen, also Osten, möglich, diese Club Night zu hören. Es wurde natürlich getaped ohne Ende und wir haben das ja auch in dem Panel gehört. Die Tapes wurden dann auch irgendwie weiterverkauft an Leute, die das nicht hören konnten. Also das war wirklich eine sehr einflussreiche Sendung, die dann, du hast es schon erwähnt, als der Hessische Rundfunk 1997 einen eigenen Jugendsender gegründet hat, erstmal parallel auch bei HRXXL gelaufen ist und dann später ganz zu HRXXL rübergewandert ist. Das ist dann die Zeit, sozusagen die Spätphase, in der DJ Frankson der Host wurde. Und mit ihm hast du auch gesprochen. Und er erinnert sich auch ganz wehmütig an diese Zeit der Club Night.
Ich bin auch über die Club Night eben sozialisiert worden. Hab vorher aber schon alles an Musik aufgesogen, sodass mich auch direkt die frühen Techno-Sets, genauso wie die frühen Hip-Hop-Sets in der Club Night begeistert haben. Es war ja damals stilistisch noch offen. Ein Thorsten Fenslau, ein Sven Feth, alle haben unglaublich bunte Sets gespielt, die ihnen heute, glaube ich, kaum noch im Club möglich sein werden. Und das im Radio zu verfolgen, war ganz klar an irgendwas ganz Neuem, an neuen Zeiten, an neuen musikalischen Zeiten dran zu sein. Und dann hat man sich Kassetten aufgenommen. Die hat man getauscht, falls man ein Wochenende verpasst hat. Und so wurde auf jeden Fall elektronische Tanzmusik auch durch die Club Night an mich rangetragen.
Ganz genau, ja. Das war Frankson, alias Frank Eckert, richtig? Und mit ihm haben wir das Gespräch übrigens auch in diesem Raum geführt.
Wir sind hier wirklich im Club Night Studio, was nicht mehr benutzt wird. Denn die Club Night gibt's nicht mehr. Der Hessische Rundfunk hat das Format aufgegeben. Wir sehen aber hier vor uns noch zwei Turntables und ein Mischpult und auch eine Ablage für weitere Geräte. Wahrscheinlich haben in der letzten Zeit hier auch dann viele mit CDs aufgelegt oder mit CDJs oder mit Sticks oder mit Laptops, whatever. Es gab in der Zeit, da wurde die Club Night sogar im HR-Fernsehen übertragen und dann wurde der Radius nochmal vergrößert bis hin nach England.
Ja, Stichwort Ablage, Stefan, das ist keine Ablage, das ist ein Altar. Das ist ein großartiges, gezimmertes Möbelstück. Wir werden das auch fotografieren für die Nachwelt. Das nicht nur die beiden 12-10er von Technics beherbergt, sondern auch ein großes Pioneer-Profi-Mischpult anzeigen. Es liegen noch ein paar Kabel rum, lustigerweise CDs, aber leider keine Vinylplatten, die wir noch abstauben können. Es ist jedenfalls, es sieht ein bisschen aus wie auf dem Sperrmüll, aber für die Leute, die es kennen und die Sendung kennen, ist es natürlich ein heiliger Ort.
Muss man ja, und sagen. Es gibt übrigens natürlich in YouTube noch wirklich tonnenweise auch Fernsehmitschnitte aus dieser Zeit. Das war die Zeit von 2001 bis 2007. Da ist nämlich die Club Night auch samstags nachts im HR-Fernsehen gelaufen und für viele natürlich auch eine interessante Geschichte, um einfach mal dem DJ zuzuschauen, was ja mittlerweile über sowas wie Boiler Room überhaupt kein Problem mehr ist. Solche Formate gab es aber zu der Anfangszeit der Club Night noch nicht.
Richtig. Und 2014 war dann leider Schluss. Sehr zum Leidwesen aller Beteiligten. Und der Arne Löffel, ein Journalist von der Frankfurter Rundschau, hat dann eine Art Abgesang geschrieben auf der letzten Rille. Ja, das war schon ein trauriger Abgang eigentlich.
Ich muss sagen, für mich hatte die Club Night nicht die Riesenbedeutung, obwohl ich zu der Zeit in Hessen gelebt habe. Aber es ist ganz interessant, dass ich parallel in dieser Zeit ab 1990 auf einer Frequenz, die wohl aus Thüringen irgendwie rübergelappt ist nach Hessen, den Sender DT64 entdeckt habe aus Berlin. Und dort gab's.
Was heißt das überhaupt, DT64?
DT64 steht für das Deutschlandtreffen 1964 der FDJ, der Jugendorganisation der SED. Und dort hatte man, einfach mal die Idee, schon 1964 einen Jugendsender zu gründen. Das war natürlich, erstmal um die Partei Jugend FDJ irgendwie bei der Stange zu halten. Aber das hat sich dann in der Wendezeit ab Ende 89 zu einem total anarchistischen, Freestyle, coolen Radioformat entwickelt. Und das hat es für mich dann total interessant gemacht. Denn für mich, ich habe dann gedacht, okay, was ich so bei der Club Night hören kann, ist für mich nichts Neues. Aber ich sitze hier in Hessen und höre dann plötzlich irgendwie Paul van Dyk, Cosmic Baby, Marusha, Marcos Lopez, der die Sendung gemacht hat. Und Marusha ist mit ihrer Sendung bei DT64 im November 1990 an den Start gegangen. Zuerst hieß die Sendung damals Dancehall, war vielleicht nicht unbedingt die richtige Bezeichnung für eine elektronische Sendung, aber man hat es dann ziemlich schnell umbenannt in Rave Satellite. Und die Sendung von Marusha beim Jugendsender DT64, der damals noch 1990 und ein paar Jahre länger im ganzen Osten zu hören war und der wirklich super einflussreich war für die Verbreitung von elektronischer Musik respektive Techno überall im Osten.
Man muss ja dazu noch sagen, dass auch die ersten Rave-Veranstaltungen, siehe die Mayday zum Beispiel, eigentlich zumindest vordergründig sich als Benefits und sozusagen Lobbyveranstaltung für DT64 geriert haben. Und Marusha hat damals schon einen Track produziert, übrigens einer ihrer besten, der hieß Rave Channel. Das war noch vor Somewhere Over the Rainbow.
Ja,
und da sagte sie halt Save Your Rave Channel und damit war DT64 gemeint.
Ja, und weißt du, was der Hintergrund war? Weil du gesagt hast, Benefits, DT64 sollte natürlich dann ziemlich schnell abgewickelt werden. Und ich war selbst Anfang 91 auf einer Demo am Brandenburger Tor, wo Marusha dann auf so einem Love Parade-mäßigen Wagen aufgelegt hat. Das war eine kleine Mini-Demo. Also es war im Winter, es war zur Berlinale-Zeit, 91. Und da war eben Save Your Rave Channel wirklich der Ruf. Mhm. Und in der Tat, die erste Mayday hatte dann das gleiche Motto und hat dann ja auch in Berlin stattgefunden. Ergebnis, DT64 wurde, naja, so halb abgewickelt, ist dann sozusagen aufgesplittet worden in zwei Radios. Einmal Rockradio B, damals in Potsdam beheimatet. Daraus ist dann später Fritz geworden. Die andere Hälfte ist dann nach Halle an der Saale als Sputnik. Und MDR das Sputnik, waren noch Zeiten, genau. Da lief erstmal so elektronische Musik noch weiter, aber es wurde dann mit der Zeit immer kommerzieller. Deshalb ist es wie bei vielen Sachen im Radio, die Anfangszeit so 90, 91, vielleicht noch 92 war, einfach die spannendste Zeit.
Ja, und lustigerweise gibt es hier so eine Art Achsensymmetrie. Die Wessis haben nach Osten gehört und die Ossis wiederum, wie zum Beispiel Paul van Dyk, haben nach Westen gehört. Denn er hatte jetzt nicht so ein großes Interesse an DT64, das hat ihn eigentlich nicht groß interessiert, sondern seine Säulenheilige sozusagen war eine gewisse Frau Monika Dietl. Dazu erzählt er uns jetzt erstmal selber was.
Ja, bei mir war das ja ein bisschen anders. Ich bin ja tatsächlich wirklich übers Radio dazu gekommen, weil ich bin ja in Ostberlin groß geworden und konnte immer nur zuhören und habe so übers Radio mal mitbekommen, was denn gerade so auf der anderen Seite der Mauer passiert ist. Und sagen wir mal, so meine Lichtgestalt irgendwie in die Welt nach draußen war Monika Dietl, eine Radiopräsentatorin, die einfach die geilste Musik in ihren Sendungen hatte. Also wirklich jetzt eben auch nicht nur das, was jetzt die Vorläufer von unserer heutigen elektronischen Musik sind, sondern auch irgendwelche wirklich wahnsinnig coolen Sachen von Spoonie G aus dem Hip-Hop-Bereich oder so. Also eben wirklich alles andere als diese Allerweltssachen, die sonst im Radio liefen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und das hat mich halt letztendlich auch, sag mal, so intensiv an die Musik gebunden. Also ich glaube, ohne die Dame würde ich vielleicht was anderes machen.
Paul van Dyk in einem Interview und er hat jetzt nach seinem schweren Unfall ja ein Buch geschrieben, Im Leben bleiben, das Ende März erscheint. Und in diesem Buch geht er auch nochmal auf seine Radio-Erinnerungen hin und ich zitiere mal, nur das Radiohören, sagt Paul van Dyk, hat mich getröstet. Ich habe gezielt Sendungen gehört und wann immer meine Oma in den Westen fuhr, musste sie mir Kassetten kaufen und dann über die Grenze schmuggeln, damit ich meine Sendung mit einem Radiorekorder aufnehmen konnte. Dieses Hören hat mich geprägt. Selbst die ersten Vorläufer dessen, was man heute unter elektronische Musik summiert, irgendwann Mitte der 80er Jahre, habe ich bei Monika Dietl und Burkhard Rausch in ihrer Radiosendung aufgesaugt. Ich bin dieser elektronischen Klangfarbe schnell verfallen, weil es dort nicht um den herkömmlichen Herzschmerz, tralala, Mädchen getroffen, getrennt, ich bin traurig, tralala ging, sondern einfach nur um Musik. Die Art der Töne, die Instrumentierung und wie das alles zusammengefügt wurde, saugte meine Aufmerksamkeit restlos auf. Paul van Dyk, der selbst oft zu Gast war bei DT64 wiederum, über eine DJ-Frau, die bei SF Beat ihre Sendung in Berlin hatte, also im Westteil. Monika Dietl hat sich damals Moni D genannt. Später hieß das Ganze Radio for You und sie ist mittlerweile Yoga-Lehrerin geworden, ist aber interessanterweise vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2013, bei Radio 1 in Berlin wieder aufgetaucht als Gastmoderatorin. Da hat man dort ja, die Radiohelden der Vergangenheit ausgegraben. Das fand ich super interessant. Sie hat so ein fränkisches Idiom. Sie ist, glaube ich, Fränkin wie Maruscha auch.
Ja,
fand ich sehr ungewöhnlich. Und da habe ich mir eigentlich gewünscht, und ich glaube viele andere auch, dass sie vielleicht wieder häufiger im Radio auftaucht.
Ja, ist aber nicht irgendwie nicht erfolgt. Aber vielleicht hat sie auch einfach mit diesem Kapitel abgeschlossen. Wer sich, glaube ich, auch sehr zu ihr geäußert hat, war Tanit in seinem Blog. Er ist jedenfalls auch großer Monika Dietl-Fan.
Man kann jedenfalls generell feststellen, das Radio der damaligen Zeit, sprich UKW, mittlerweile haben wir ja so Sachen wie DAB und Satellit, und übrigens dieses Rave Satellite hat auch damit zu tun gehabt bei DT64, dass man dann, nachdem DT64 so langsam aber sicher die UKW-Frequenzen in Ostdeutschland verloren hat, den Sender aber europaweit über Astra-Satellit hören konnte, was ich dann auch genutzt habe. Und ja, das war diese Rave-Satellite-Geschichte. Insofern hat man eigentlich seine technische Reichweite vergrößert. Sowas wie Internetradio hat damals noch keine große Rolle gespielt, weil die Bandbreiten waren zu klein. Aber viele haben ja diese Astra-Schüsseln am Haus gehabt und haben darüber einfach auch die Möglichkeit gehabt, Radio zu hören. Was übrigens ganz interessant ist, es kam dann in den 90er Jahren noch ein anderer Techno-Sender oder elektronische Musiksender hinzu, den viele wieder vergessen haben.
Evosonic?
Genau, Evosonic Radio. Kannst du dich dran erinnern? Hast du das jemals gehört?
Ja, ich habe das gehört, aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch noch nicht so viel Bandbreite. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich es oft und intensiv genutzt habe.
Bei mir war das anders. Ich hatte so eine Satellitenschüssel und ich habe das einfach permanent gehört. Und ich habe auch ganz viele DAT-Kassetten mitgeschnitten. Es gab natürlich auch diverse Leute, die da Sendung gemacht haben, die ich kannte. Unter anderem hatte Bassface Sascha dort eine Drum-Bass-Sendung, die einfach super gut war. Das heißt also schon, es lief dort nicht nur Techno an sich, sondern man hat eben versucht, Evosonic Radio, das komplette elektronische Spektrum abzudecken. Erste Sendung war am 1. Mai 97, Senderstandort damals Köln. Und das war ein Typ, der nannte sich als DJ Mike S. Und naja, mir war das damals schon immer klar, dass man eigentlich mit einem sozusagen privat-kommerziellen Nischenradio wie Evosonic nicht wirklich Geld verdienen kann, sofern es nicht über UKW läuft. Wir haben ja mittlerweile kommerzielle Radios wie eben aus Mannheim oder mittlerweile sitzt in Berlin.
Sunshine Live.
Genau. Die verdienen damit auch ganz gut Geld, aber Evosonic war anspruchsvoller, würde ich sagen, als andere Geschichten. Deshalb ging da nach einigen Jahren dann auch leider das Sendelicht wieder aus, was schade ist.
Es fiel ja auch in eine Zeit, als Techno jetzt nicht gerade im Aufsteigenden, sondern sich eher so diversifizierte. Ja, Ende der 90er war ja sozusagen der erste Peak vorbei. Und da vermute ich mal, dass eben, wie du gerade gesagt hast, dass es eben sehr nischig wurde mit den verschiedenen Musikrichtungen.
Aber worauf ich hinaus wollte, es gab eine Zeit, da war einfach Radio für Leute super einflussreich. Da können wir nochmal wirklich zurückgehen nach Detroit. Da gibt's nämlich diese mythologische Figur The Electrifying Mojo. Den Mann nennen eigentlich immer alle Detroiter DJs, wenn sie gefragt werden nach Einflüssen. Und dieser Mann hatte eben eine Radiosendung mit bürgerlichem Namen, heißt er Charles Johnson, und hat im Prinzip einen eklektischen Mix gespielt. Natürlich Kraftwerk, aber auch viel Funk-Zeug von James Brown, Parliament, Prince, aber auch so Sachen wie B-52s, aber dann natürlich auch die ersten entstehenden Produktionen der Detroiter Produzenten. Und für die dortige, wahrscheinlich im Endeffekt ziemlich überschaubare Szene und Blase war dieser Mann trotzdem super wichtig, weil er eben die Szene auch so ein bisschen vereint hat und so ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen hat. Und das finde ich bei Radio eigentlich immer noch interessant, dass man sagt, Mensch, da sitzt einer als DJ und legt irgendwo auf und du kannst aber trotzdem zuhören. Mittlerweile ist es vielleicht klar interessant, auch ein DJ bei der Arbeit zu sehen, eben das Bild noch mit dabei zu haben. Aber klar hat sich sozusagen das Radioformat insofern diversifiziert, dass du heute Soundcloud, Mixcloud hast, Boiler Room haben wir schon erwähnt, natürlich auch YouTube. Welches Format nutzt du denn am meisten heutzutage?
Ich bin mittlerweile auch bei einem kommerziellen Streaming-Anbieter unter Vertrag sozusagen. Will jetzt nicht sagen, welcher das ist, aber das ist natürlich, das nutze ich eher so zur Musikrecherche und fürs eigene Vergnügen. Ansonsten nutze ich tatsächlich Mixcloud relativ viel. Ich wollte aber noch einen Satz zu Electrifying Mojo sagen, denn ein Aspekt war ja auch, dass Johnson so ein bisschen gegen die musikalische Apartheid, wie er das genannt hat, im US-Radio vorgehen wollte. Und dazu muss man sagen, der US-Radiomarkt ist extrem diversifiziert. Und es wurde einfach in den meisten kommerziellen Stationen keine schwarze Musik gespielt, so lange, bis die Schwarzen selber Senderchefs wurden. Es gibt ja jetzt auch ein BET, Black Entertainment Television, in den USA. Es war also ganz lange Zeit so, dass schwarze Musik im Radio nur sehr bedingt stattfand. Und das war auch ein Faktor. Und das ist, muss man generell in den USA mehr mitdenken als hier. Techno war ja am Anfang schwarze Musik.
Um auf das Buch zurückzukommen, Electronic Germany ist seit ein paar Wochen erschienen. Wir sagen auch gleich nochmal die Dates, die jetzt anstehen. Wer äußert sich denn im Buch zum Thema Radio?
Ja, natürlich Maruscha, die selber eine Sendung gemacht hat, aber eben auch Paul van Dyk, der sogar in seinem Zitat, was wir schon gehört haben, mutmaßt, dass er vielleicht heute beruflich ganz was anderes machen würde. Vielleicht wäre er bei seiner Elektrikerlehre geblieben und wäre noch Meister geworden. Aber jetzt ist er halt der Meister der Beats. Und das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Nicht alle haben explizit dazu Stellung genommen, aber alle haben natürlich vom und im und mit dem Radio Techno erlebt, zelebriert und in den ersten prägenden Jahren halt auch war das Hauptmedium, muss man sagen.
Und die funktionelle Geschichte war ja auch ganz klar. Sowohl die Club Night als auch die Sendung von Maruscha liefen samstags abends so ab 21 Uhr. Das war also auch die ideale Zeit zum Vorglühen für die Leute, die danach ausgegangen sind. Für alle anderen, die vielleicht irgendwo in der Provinz gesessen haben und dann gedacht haben, Mensch, ich wäre jetzt gerne in Berlin, war es aber zumindest ein sehr guter Einstieg in DJ-Kultur. Vielleicht sind sie dann später in die Metropole gezogen oder waren einfach auch noch zu jung, um auszugehen und haben es trotzdem mitbekommen. Also absolut nicht zu unterschätzen, die Radiokultur im Zusammenhang mit elektronischer Musik. Und an der Stelle geht nochmal ein Respekt an alle Radio-DJs weltweit, würde ich sagen. Es gibt ja immer noch Radio-DJs. Es ist ja kein ausgestorbenes Genre. Es ist ja vielleicht so, dass mittlerweile Leute online senden und das ist auch okay, solange die Verbreitung okay ist.
Ja, da sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang noch Byte FM erwähnen, was kein reines Techno-Radio ist, wo aber auch sehr ambitionierte Programme zum Thema elektronische Musik gemacht werden, die man nur online empfangen kann.
Wir haben noch zwei Termine zu vermelden im Zusammenhang mit dem Buch Electronic Germany. Einmal die Frankfurter Stadtbibliothek. Da kommen als Stargäste Chris Liebing und Ralf Hildenbeutel, die für sich genommen ja schon mal zwei total interessante Gestalten sind. Aber sie haben natürlich auch noch die Gemeinsamkeit, dass sie zusammen das aktuelle Album von Chris Liebing produziert haben.
Es ist ein Rückgriff. Es ist kein Techno-Album zum Upgrooven, sondern es ist eher ein Listening-Album, auf den sich Chris Liebing und Ralf Hildenbeutel sehr experimentell zeigen und auch sehr dark.
Und wir werden natürlich mit Ihnen reden über ältere Zeiten, vielleicht den Anfang des Auflegens von Chris, vielleicht die Anfänge des Produzierens von Ralf mit Sven Veth. Wir werden aber auch in die Jetztzeit gehen mit beiden und da bin ich sehr gespannt drauf. Das Ganze am 13. März, das ist ein Mittwochabend ab 20
Richtig,
Uhr.
In der Stadtbücherei Frankfurt, nicht in der Tönnies, sondern in der Hasengasse.
Aber Ecke Tönniesgasse.
So ist es. Und der Eintritt ist frei, man sollte sich aber wahrscheinlich etwas früher dort einfinden, weil es wird ziemlich voll, das zeichnet sich schon ab. Und der zweite Termin, den wir noch nennen müssen an der Stelle, ist am 23.03. Da werden wir unsere Diskussion, Stefan und ich, live vor Publikum führen und zwar in einem ziemlich legendären Club, den du auch kennst.
Distillery haben wir schon mal erwähnt im vorherigen Podcast. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das dann sein wird, so am frühen Abend in einem Club zu sitzen, der noch nicht in Betrieb ist, wo man aber schon mal sieht, was da so passieren kann. Da ist dann später auch noch eine Party zur Leipziger Buchmesse.
Genau, das Ganze findet statt im Rahmen von Leipzig liest. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es Eintritt kostet, aber wenn, dann ist es sehr preiswert.
So, jetzt gucken wir nochmal, was hier alles für Sticker an den Wänden sind im Club Night Studio. Wir haben festgestellt, hier ist kein Club Night Schriftzug mehr, aber da hinten an der Wand ist ein Aufkleber Electronic Germany. Das ist ja gar kein Aufkleber zum Buch. Wo kommt denn der her?
Doch, das war schon ein Aufkleber, und zwar hatte der mit der damals noch geplanten Filmproduktion zu tun. Das Logo war auch noch ein ganz anderes. Es ist sozusagen ein historisches Dokument. Ich habe es völlig vergessen, dass es das gibt. Habe es auch nochmal abfotografiert. Stellen wir nochmal irgendwie ins Netz. Und ja, es gibt jede Menge Aufkleber, sehr skurrile Sachen, die man teilweise nicht mehr kennt. Aber doch, Tocca Disco, die kennen wir. Und was ist da noch? Katermucke. Großartig. Mhm. Unser Freund Dirty Döring aus Berlin.
Also so viel zum Beweis, dass wir hier wirklich leibhaftig im HR3, was früher HR Club Night Studio waren, einer mythischen Radiosendung, an die sich viele noch erinnern. Und ich bin echt froh, dass es geklappt hat, dass wir hier sein durften. Und wir machen jetzt noch ein paar Fotos und stellen es irgendwie ins Netz, damit ihr euch das nochmal ansehen könnt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Es hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Stefan, dass du das möglich gemacht hast. Und ich werde jetzt noch ein bisschen vor diesem Altar beten.
Ciao.
Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.